Lions.
Herzlich willkommen zur 119. Episode vom German Gunners Podcast. Die letzte Ausgabe für die Saison 2018-2019. Und ja, wir müssen zurückblicken auf ein verlorenes Finale in der Europa League. Was heißt das für den Verein, für die nahe Zukunft, für die ferne Zukunft? Woran hat es gelegen am Mittwochabend in Baku? Das ist der Schwerpunkt in dieser Episode 109. Dazu natürlich auch ein Blick auf das Champions-League-Finale und ja, alles, was sich so in den letzten Tagen quasi ereignet hat. Wie immer an den Mikrofonen in Berlin Felix und in Münster sitzt Christian. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ja, 109. Episode, die letzte für diese Saison. Es ist dann, glaube ich, auch ganz gut, aber ich denke auch der Tenor in dieser Ausgabe wird ja sein, vieles von dem, was wir besprechen und analysieren, wird uns noch eine Weile beschäftigen und auch in den nächsten Wochen und Monaten natürlich. Deswegen wird es hier natürlich auch keine Sommerpause geben, sondern ja, es dürfte sehr, sehr spannend werden, wie Arsenal bis zum Saisonstart Mitte August agieren wird.
Absolut, also die Sommermonate werden geprägt dann durch Diskussionen, Analysen, vor allen Dingen Analysen hinsichtlich der Auswirkungen des Europa League-Finalspiels, der Niederlage dort. Kann man gut was umsetzen? Wie hoch sind Transfersummen oder Transferbudgets? Also es bleibt definitiv diesen Sommer extrem spannend und hoffentlich halt auch in einer Weise, dass man sehen kann, dass wir vielleicht einen Fortschritt machen und uns gut entwickeln, hingehend zum Start der neuen Saison.
Da spricht noch sehr viel Hoffnung, werden wir natürlich gleich vertiefen. Lass uns zu Beginn erstmal Richtung Spanien blicken, leider mit einer sehr, 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 sehr traurigen Nachricht, die uns am Wochenende erreicht hat. José Antonio Reyes ist bei einem Autounfall gestorben. Ja, schon ein Schock gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt seine Karriere nicht so aufmerksam weiter verfolgt, aber ich denke für die Arsenal-Historie, und das hat man, glaube ich, auch an den Reaktionen gesehen auf seinen sehr, sehr tragischen Tod, ein extrem wichtiger Spieler, der für ganz viel steht, was den Verein eigentlich in den letzten 10 bis 15 Jahren ausgezeichnet hat, nicht nur, weil er eben einer der Invincibles gewesen ist.
Ja, also sehr, sehr tragische Nachricht gestern und auch, glaube ich, sehr überraschend, auch im Blick dann auf das Champions-League-Finale mit der Schweigeminute, wo man, glaube ich, auch gesehen hat, dass Pochettino gar nicht wusste, dass es tatsächlich an dem Tag passiert ist, wo man das halt im Vorspann oder beziehungsweise bei der Trauerminute gesehen hatte. Er ist so ein bisschen in der Invincible-Saison ein Spieler gewesen, der vieles entschieden hat, insbesondere zum Beispiel auch mit dem Tor damals gegen Middlesbrough, aber auch irgendwie so ein bisschen dafür stand, ein Spieler zu sein, der ja nicht richtig angekommen war, obwohl er eigentlich alle Möglichkeiten hatte, die man fußballerisch eigentlich haben kann. Und somit halt auch relativ kurzfristig dann halt auch Arsenal wieder verließ. Aber trotzdem, aufgrund der Tatsache, dass er halt ein wichtiger Bestandteil war dieser Invincibles-Mannschaft, natürlich einen sehr hohen Stellenwert halt auch in der Nachbetrachtung hatte, obwohl er tatsächlich auf die Spielzeit gesehen eigentlich nur ein Fragment seiner Karriere bei Arsenal verbracht hat.
Aber es war eben etwas, was dann eben auch in der Retrospektive nochmal herausgehoben wurde, ja auch damals ein Rekordtransfer. Und es war halt ein typischer Wenger-Spieler, wie viele dann noch gefolgt sind in den weiteren Jahren. Sehr jung, stark am Ball, jemand, der attraktiven Fußball sozusagen auch verkörpert hat. Und es war vielleicht so ein bisschen der Start auch einer Entwicklung, dieser jungen Spieler in den Verein bringen, in idealer Weise länger zu formen und auch im Club zu behalten, als es bei Reyes jetzt der Fall gewesen ist. Aber von daher so ein bisschen, ja, steht ja sozusagen der Prototyp eigentlich für den Spielertyp, den wir dann nach und nach in den Jahren gesehen haben. Über Fabregas, über Nasri, ja, meinetwegen jetzt auch, wenn man bis halt zu den ganz jungen Spielern, die jetzt nach und nach eben in den Verein kommen. Also er war ja letztendlich durchaus auch der Beweis dafür, dass Arsenal junge Spieler in eine intakte, funktionierende Mannschaft integrieren kann. Und es war eben der Beweis, dass Wenger ja sozusagen den Riecher hat für junge Spieler damals.
Absolut, also da kann man ihn durchaus als Paradebeispiel bezeichnen. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass er damals auch in ein Konstrukt gekommen ist mit Spielern, die schon sehr erfahren waren, die, naja, so, sag ich mal, ein festes Rückgrat der Mannschaft gebildet haben. Ein Vieira, ein Henry, ein Sol Campbell, das sind halt natürlich Spielertypen gewesen, Lehmann. Die es natürlich auch jüngeren Spielern dann leichter machen, ja, zu scheinen oder halt auch ihre Stärken halt einzubringen und damit halt vielleicht manchmal dann auch den Ticken Unterschied zu machen. Und das hat natürlich nachher im weiteren Verlauf, wo man halt diesen Weg beschritten hat, dann irgendwann halt gefehlt. Aber zu Beginn war er sicherlich ein Spieler der Arsene Wenger Neuzeit, der sicherlich dann das geprägt hat, was man nachher auch fortgeführt hat, in jedem Fall.
Und eben ein Spieler, der durchaus wichtige Tore geschossen hat, um die Saison damals eben ungeschlagen abschließen zu können. Und du hast es ja, wie gesagt, das Tor gegen Middlesbrough dann ja auch letztlich entscheidend für den Titelgewinn und im FA Cup gegen Chelsea auch mit 2 Toren damals erfolgreich gewesen. Und ja, die Fußballwelt ist eine kleine, aber er hat dann eben Unai Emery zu Sevilla-Zeiten auch kennengelernt. Also Emery jetzt bei Arsenal sozusagen, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis wieder. Deswegen, ja, waren die Reaktionen aus dem Vereinslager natürlich in doppelter Hinsicht, sowohl eben vom Club als eben auch von unserem derzeitigen Trainer. Ja, bleiben wir in Spanien. Champions League-Finale gestern Abend. Liverpool gewinnt 2-0 gegen die Spurs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir etwas mehr erwartet. War jetzt aber auch nicht überrascht, als das frühe Tor gefallen ist, dass Liverpool das, wie sie es häufiger schon gemacht haben, in dieser Saison dann halbwegs souverän auch runterspielt. Von daher ja, will ich nicht sagen, dass das 1-0 irgendwie das Spiel so ein bisschen ja, die Dynamik genommen hat, aber ich denke, man hat ganz gut gesehen, warum Liverpool auch in der Premier League-Saison ganz knapp nur den Titel verpasst hat. Ich denke, die Punktdifferenz zwischen Pool und den Spurs ist in diesen 90 Minuten auch ganz gut sichtbar geworden. Also etwas, was Liverpool ja, den Spurs noch voraus hat. Die Unterschiede waren, glaube ich, ganz gut sichtbar, war jetzt für den normalen Fußballfan vielleicht nicht ganz so interessant zu sehen und nicht ganz so viel Spektakel, aber ich denke, und dann kannst du mir zustimmen oder das widerlegen, denke insgesamt doch schon ein verdienter Triumph für Liverpool.
Es war, glaube ich, ohne Frage verdient für Liverpool der Sieg. Ich gebe dir recht insofern, dass man halt spielerisch, glaube ich, sich mehr erhofft hat. Einfach von der Tatsache her, glaube ich, auch, dass die Halbfinalspiele auf beiden Seiten halt auch so extrem waren und eigentlich auch davor die Runden halt schon so viele wirklich extrem gute, spannende und fesselnde Partien in sich hatten, dass man halt wahrscheinlich automatisch das halt übertragen hat auf das Finalspiel und man ja auch weiß, was für international guten Fußball Liverpool in dieser Saison gespielt hat und auch, muss man fairerweise sagen, die Spurs teilweise auch offensiv gut abgeliefert haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das so vom Spielverlauf her eigentlich auch das wieder gespiegelt hat, was den Unterschied der beiden Mannschaften auch in dieser Premier League-Saison ausgemacht hat. Liverpool einfach mit einer wirklich sehr, 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 sehr starken Abwehr, die ja selbst Son, Kane alle wirklich sehr, sehr gut im Griff hatten. Klar haben die Spurs nachher mal versucht, aber eigentlich war so der ja die Kontrolle im Mittelfeld und auf den ganzen Platz halt verteilt bei den Spielern von Liverpool eigentlich durchgehend gegeben. Man hat mal ein paar Mal vielleicht ein bisschen mehr Zugriff gehabt und mal weniger, aber auf die 90 Minuten gesehen, glaube ich, war es nie so, dass Liverpool irgendwie in einer Druckphase war, wo man sagte, okay, jetzt werden sie halt überrollt. Und dann machen sie halt am Ende noch mal einfach den Sack zu. Und auch das war halt typisch für Liverpool in dieser Saison, dass sie halt wirklich auch eiskalt teilweise waren in den Situationen, wo es halt nötig war. Und von daher eigentlich, wenn man es halt von der Premier League-Perspektive betrachtet, was wir wahrscheinlich mehr tun als der in Anführungsstrichen normale, neutrale Zuschauer in Deutschland gestern Abend, war es halt ein Abbild der Premier League-Saison. Und ja, am Ende konnte man halt aus Arsenal-Sicht drei Kreuze machen, dass es halt Tottenham nicht gewonnen hat. Das machte zumindest den Schmerz der Woche halt ein wenig weniger.
Hast du
Aber da fliegt
das
sowieso nochmal
Interview
ein
noch
Posten
gesehen
hin, ne?
von Alex Oxlade-Chamberlain mit Per Mertesacker am Spielfeldrand?
Ja, es war ja tatsächlich, er hatte, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob er das dann bei den englischen Kollegen gesagt hat, dass es halt für alle Arsenal-Fans, glaube ich, ein großes Ding war, dass Liverpool das jetzt gewonnen hat, Gott sei Dank. Es ist halt so, ich denke, da werden wir im zweiten Teil gleich nochmal oder vielleicht auch jetzt gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, was das halt für uns bedeutet und wie man sich halt über Leistungen oder Erfolge anderer Teams halt definiert oder das halt nicht tun sollte. Aber unterm Strich ist es natürlich besser, dass Tottenham das nicht gewonnen hat, weil ja, selbst das Europa League-Finale unter der Woche zu verlieren gegen schon einen Stadtkonkurrenten und dann halt noch den absoluten Erzrivalen dann da zu sehen, vielleicht in Madrid mit dem Champions League-Pokal, also dem höchsten Pokal, den man im Fußball gewinnen kann, wäre schon echt eine bittere Pille gewesen, die man da schon hätte schlucken müssen innerhalb von weniger Tagen.
Ja, das stimmt natürlich, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Eine Sache vielleicht noch, Klopp-Hype jetzt natürlich, wobei ich es ehrlich gesagt sogar etwas schlimmer erwartet hatte. Ich denke aber, und da sind wir jetzt so ein bisschen auch im Übergang dann zu unserer Situation, ich glaube ganz viel aus dem Champions League Finale und auch so ein bisschen aus der Situation von Liverpool in den vergangenen Jahren, kann man unter Umständen, zumindest wenn es ideal läuft, auf unsere zukünftige Entwicklung vielleicht ja projizieren. Also es ist ein Trainer, der Zeit bekommt, also der sozusagen eine Mannschaft auch aufbauen kann, wohl wissend, dass es dann eben beim ersten Mal Champions League Finale nicht geklappt hat, aus den diversen Gründen. Aber ein Trainer ja sozusagen, der Zeit bekommt, eine Spielphilosophie zu entwickeln, gleichzeitig eine Philosophie hat, die Unterstützung findet bei den Besitzern des Vereins, zu Beginn seiner Zeit bei Liverpool gar nicht so viel Geld ausgegeben hat, sondern es auch bedingt eben dadurch, dass sie halt auch nur Europa League gespielt haben, eine längere Zeit, gut investiert hat in junge Spieler, teilweise auch aus der eigenen Jugend. Dann natürlich mit den Besitzern, die in der Lage sind und willens sind, finanziell zu investieren, sich Schlüsselspieler geholt hat, in den einzelnen Positionen und dann eben nach und nach, jetzt dann sozusagen die Früchte dieser Arbeit einfährt. Das ist sozusagen die eine Schiene. Und die zweite Schiene, und da sind wir eigentlich dann so ein bisschen auch beim Europa League Finale von uns. Ja, ich kann es natürlich verstehen, dass man als Arsenal-Fan eher Liverpool die Daumen drückt. Ich finde es natürlich auch besser, dass Liverpool gewonnen hat, aber diese ganze Abgrenzung jetzt zu dem Finale und eventueller Champions League-Sieger Spurs, die hat mich dann doch irgendwie auch ein bisschen genervt, weil, also ich glaube, es bringt nichts, auf andere Mannschaften zu gucken. Wir sind insgesamt ja eigentlich oder müssten uns viel mehr eben mit uns auch beschäftigen. Von daher ist mir das eigentlich vollkommen egal, was andere Mannschaften auch machen. Die Liste an Problemen bei uns ist groß genug und die Zukunft sieht alles andere als rosig aus. Deswegen da jetzt im Vorfeld auch noch so diesen Hype zu machen, ha, es muss auf alle Fälle Liverpool gewinnen und bloß nicht die Spurs. Ob jetzt die Spurs gewonnen haben oder nicht, ändert an der Situation bei uns im Verein erstmal gar nichts.
Genau, also das ist halt was, das habe ich auch mehrfach halt im Laufe jetzt der Tage seit Mittwochabend halt kundgetan, auch auf diversen Plattformen. Ich finde es halt natürlich vom Gefühl her schöner, dass die Spurs es nicht gewonnen haben. Aber das ist im Endeffekt meiner Meinung nach auch das Einzige, was man sich da halt in Anführungsstrichen positiv ans Revers heften kann. Weder sorgt es dafür, dass wir das Europa League-Finale kläglich verloren haben, weder macht es halt unsere Probleme, die wir derzeit haben, die wir mit aller Intensität bearbeiten müssen, leichter zu bewältigen oder überhaupt zu bewältigen. Es gibt uns nicht einen Cent mehr im Transferfenster an Ausgabemöglichkeiten. Es macht uns taktisch nicht besser. Also es löst einfach schlichtweg all die Probleme, die sehr vielschichtig sind, die wir sicherlich alle heute auch noch eben in dieser Ausgabe besprechen werden, löst es halt nicht. Es ist halt einfach nur, was du schon sagtest, so ein Abgrenzungseffekt, der dich halt im Inneren irgendwie ein bisschen besser fühlen lässt. Aber
Weniger schlecht.
ja, oder weniger schlecht, ja. Die Frage ist halt nur, willst du dich halt weniger schlecht fühlen, weil jemand anders auch etwas verbockt hat, in Anführungsstrichen, dem du es halt nicht gegönnt hast? Oder willst du dich halt weniger schlecht fühlen oder vielmehr besser fühlen, weil du selber erkennst, ich gehe einen guten Weg, ich entwickle mich weiter, ich mache die richtigen Schritte, um wieder dahin zu kommen, wo ich hin will, sprich Champions League. Da sprechen wir jetzt nicht über das Finale, da sprechen wir halt erstmal über den Wettbewerb, erstmal dort wieder konkurrenzfähig sein. Das ist halt der Punkt. Und diese Frage muss man sich stellen. Und ich finde, das hast du auch gerade schon richtig angedeutet, der Fokus lag, also ich glaube nicht, dass er beim Verein dort lag, aber bei den Fans, und das ist ja auch in gewisser Weise irgendwie ein Abbild der ganzen Geschichte, lag viel zu viel halt auf dieser Abgrenzung Spurs. Ich meine, wie lange haben, also ich meine, die haben ja immer noch nichts gewonnen, aber wie lange haben wir in der Zeit regelmäßig gewonnen? Alleine in der Zeit, wo Pochettino jetzt da ist, wo es halt der absolute Heilsbringer ist und allem möglichen Kram, haben wir 3 FA Cups und 3 Community Shields oder so gewonnen. Also es ist im Endeffekt lächerlich. Also auch selbst da haben wir mehr gewonnen. Nur ich kann es halt verstehen, dass man diesen Gedankengang relativ schnell hegt, wenn man halt lange erfolgreich vielleicht immer vor den Spurs war und das halt immer noch so ein bisschen so die Seele gestreichelt hat. Aber es kann halt nicht sein, dass ich mich darüber definiere, auch wenn es die Spurs sind. Ich muss halt selber auf mich gucken und mich selber nach vorne bringen. Und das wird man nicht schaffen, nur indem man sagt, haha, ihr habt ja auch verloren. Also der Gedankengang ist meiner Meinung nach A, kurz gesprungen und B, wahrscheinlich sogar sehr dumm.
Ja, wie gesagt, das ist dann letztendlich vielleicht auch dahingehend begründet, dass es das Champions League-Finale war und die Spurs eben Champions League-Titel holen, den wir noch nicht geholt haben. Vielleicht ist das eben auch das in dieser speziellen Konstellation jetzt gewesen. Gut, lass uns auf unser Spiel am Mittwoch blicken. Vielleicht erstmal auf die 90 Minuten an sich und dann auf alles Weitere, was sich daraus ergibt in einem weiteren Schritt. Wir hatten ja in der Vorschau-Episode Anfang der Woche schon ein bisschen über die Aufstellung spekuliert und wir waren uns halt einig, dass wir uns nicht einig und sicher sein können. Emery ist dann auf Dreierkette gegangen. Grundsätzlich habe ich da auch kein Problem mit. Und wir haben eigentlich eine ganz ordentliche erste Hälfte gespielt. Woran liegt es dann, dass wir, also wie kann man das erklären, dass wir eine ordentliche erste Hälfte spielen und dann in der zweiten Halbzeit ja so einbrechen? Ist es nur die Psyche wieder, dass wir ganz häufig auch in der Saison, wenn wir hinten liegen, dann ja, keine Ahnung, irgendwie den Eindruck haben, es läuft jetzt gegen uns und wir schaffen das nicht mehr? Das heißt, solange wir in wichtigen Spielen nicht die Führung machen, klappt es nicht oder? Wo siehst du jetzt die Gründe aus deiner Sicht, warum wir in der zweiten Halbzeit dann doch ja zwei Klassen schlechter waren mindestens?
Ich glaube, es sind halt im Großen und Ganzen zwei Punkte, die auch von dem Verlauf her nicht in Anführungsstrichen überraschend waren, weil sie auch da das abgebildet haben, was wir die ganze Saison schon gesehen haben, was wir dort auch schon die ganze Saison bemängelt oder kritisiert haben. Das ist zum einen der Fakt, in dem Moment, wo wir in Rückstand geraten, haben wir so eine Art Panikbutton, der irgendwo gedrückt wird. Keine Ahnung, bei wem, von wem, aber gefühlt tritt er bei allen gleichzeitig ein, was dann häufig dazu führt, dass wir innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne relativ viele Tore kassieren. So auch Mittwochabend, 20 Minuten, drei Tore, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich insbesondere in einem Finalspiel echt mal wirklich heftig. Und da kommst du auch nicht von zurück. Vor allen Dingen, wenn es halt in der zweiten Halbzeit passiert. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist meiner Meinung nach, ja, die erste Halbzeit war nicht schlecht, aber warum war es im Endeffekt in Anführungsstrichen nicht schlecht? Weil beide Mannschaften ein bisschen in der, naja, Abtastphase waren, keinen Fehler machen, ein bisschen kontrolliert spielen, kontrolliert mitspielen im Fall von Arsenal. Das heißt, Chelsea hat nicht wirklich, naja, mal einen Gang höher geschaltet, mal das Tempo erhöht, mal den Druck erhöht. Das haben sie erst getan, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Überraschenderweise irgendwie so ein bisschen, nachdem Xhaka kurz und knapp über die Latte geschossen hatte. Und da merkte man schon, Arsenal fängt an zu schwimmen. Und genau das hat sich ja in der zweiten Halbzeit fortgesetzt. Arsenal hat weiter versucht, diesen, naja, Verwalterfußball irgendwie nicht so wirklich viel Risiko zu nehmen, Stil zu spielen. Und Chelsea hat einfach einen Gang hochgeschaltet. Hazard hat einen Gang hochgeschaltet. Und man hat einfach versucht, dieses Spiel halt ja, bei den Hörnern zu packen und zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch etwas gewesen, was wir sehr, sehr oft gesehen haben in der abgelaufenen Premier League-Saison, dass wir in dem Moment, wo irgendeine Mannschaft einfach sprichwörtlich einen Gang höher schaltet, das absolut ausreichend ist, um uns, naja, zu überrollen. Ist vielleicht, hat zwar nicht immer zugetroffen, aber ja, uns einfach schlichtweg mindestens einen einzuschenken. Und wenn wir halt nicht so wie im Emirates halt selber ja, auf dem Gas stehen und selber unser Spiel machen, mit der Folge, dass wir dann halt oft eben in die Führung gehen oder halt mehr Tore machen, kommt halt immer exakt das gleiche Ergebnis, das gleiche Problem zum Vorschein. Und das ist genau der Punkt gewesen, warum wir in der zweiten Halbzeit auch die von dir beschriebenen 2 bis 3 Klassen schlechter waren.
Ja, und was dann eben auch noch hinzukommt, ist, dass Chelsea waren jetzt sicherlich überlegen gegen Ende der ersten Hälfte, aber das waren jetzt ja auch keine Riesenchancen, die sie rausgespielt haben. Und dann machen sie halt eben mit, ja, also machen halt das Tor und gehen in Führung, weil wir auch wieder, ich will nicht sagen, jetzt schlecht verteidigen, was das 1-0 angeht. Ich glaube, da ist auch sehr viel individuelle Klasse dabei von Giroud. Aber wir haben es eigentlich, und das ist dann auch der Unterschied gewesen, wir haben ja auch seltenst klare Torchancen mal rausgespielt, obwohl es eigentlich die Gelegenheit gab. Kolasinac war das eine oder andere Mal wirklich frei auf der linken Seite, auch in der ersten Halbzeit. Und die Flanken waren echt armselig. Also bei aller Liebe auch für Kolasinac in der Premier League Saison in der abgelaufen, er hatte durchaus einige gute Spiele, aber da ist insgesamt auch viel zu wenig draus gemacht worden. Und dann passt es halt insgesamt, glaube ich, ganz gut in das Erscheinungsbild. Bei uns waren halt 11 Spieler, die ihren Durchschnitt gespielt haben. Vielleicht mit Ausnahme von Xhaka, der wirklich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit hatte. Und auch Čech im Tor das ein oder andere Mal wirklich sehr gut reagiert hat. Aber bei uns waren halt 11 Spieler mit Durchschnitt oder Unterdurchschnitt. Und bei Chelsea waren halt 2, 3, 4 Spieler, Pedro, Giroud, Hazard vor allen Dingen, die halt Überdurchschnitt gespielt haben. Und dann erklärt sich halt so ein Ergebnis auch. Also es ist ja nicht nur das Kollektiv, es ist ja
Ja.
letztendlich auch sozusagen die einzelne individuelle Leistung, die bei Chelsea halt dann eben herausgestochen hat. Ich meine, man hat gesehen, dass Chelsea defensiv extremst anfällig ist und N'Golo Kanté war längst nicht bei 100%, konnte er ja auch gar nicht sein. Und da frage ich mich echt, warum wir so ängstlich waren. Also es gab, letztendlich haben wir ja gesehen, dass Chelsea verwundbar ist und wir hatten es auch in der Vorschau-Episode ja thematisiert und dafür ist dann einfach auch insgesamt viel zu wenig bei rumgekommen.
Ja, wir hätten im Endeffekt schon skeptisch werden müssen, als wir beide ein gutes Gefühl gehabt haben und als ich auch noch das Gefühl hatte, Özil könnte was reißen in dem Spiel. Ich glaube, in dem Moment hätten wir eigentlich den Podcast beenden müssen. Aber Scherz beiseite. Das, was du sagst, Hazard zum Beispiel, der hat dann einfach eben hochgeschaltet. Der hat halt die individuelle Klasse einfach abgerufen. Und das hat Beispiel jetzt in dem Fall halt ein Özil nicht getan. Hazard hat das Spiel an sich gezogen, hat es entschieden. Und das ist halt der Unterschied dann. Ich gebe dir vollkommen recht, Chelsea hat kein Superspiel abgeliefert. Das muss man jetzt auch nicht sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir halt 4-1 verloren haben, weil wir einer Chelsea-Mannschaft gegenüberstanden, die einfach den absolut brillantesten Fußball ever gespielt hat. Haben sie nicht. Haben sie die ganze Saison auch nicht. Sie haben einfach dann nur das Heft in die Hand genommen und haben halt dieses Finale halt dann gewinnen wollen. Und wir haben halt ängstlich dort gespielt, mit Ausnahme von ein paar Spielern einfach schlichtweg keine Leistung an dem Top-Niveau abgerufen, das ein Finalspiel erfordert. Und dann kommst du halt in diese individuelle Klasse-Punkte, die dann dazu führen, dass die Tore für Chelsea fallen, wie sie fallen. Dass man dabei halt abwehrtechnisch vielleicht noch den einen oder anderen ja, Aspekt halt besser machen kann, kommt dann noch hinzu. Aber für mich halt maßgeblich ist halt, dass bei Chelsea mehr Spieler einfach das abgerufen haben, individuell, was du halt in dem Spiel abrufen musst. Ganz einfach.
Ich glaube, zwei Statistiken bringen es ganz gut zutage, wo unser Problem so ein bisschen lag. Die eine war, ich weiß gar nicht, wo ich sie gelesen habe, aber Petr Čech hatte in der ersten Halbzeit mehr angekommene Pässe und Zuspiele als Kolasinac. Und die zweite Sache war etwas, was sich jetzt auf die Premier League-Saison insgesamt bezogen hat, aber natürlich dann auch exemplarisch auf das Europa League-Finale irgendwie angewendet werden kann. Wir haben, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison mehr Schüsse zugelassen als selbst aufs gegnerische Tor geschossen. Und ich meine, unsere defensiven Schwächen sind ja hinlänglich bekannt. Die Leistungen insgesamt defensiv sind auch zu unkonstant. Es gibt halt Tage und Anlässe, wo wir defensiv wirklich gut stehen. Es gibt aber eben halt auch genug Tage und Spiele, wo wir es eben nicht sind. Und man hätte durchaus, ja, durchaus befürchten können, dass es halt im Finale auch wieder so ein Tag ist, wo es defensiv halt nicht so gut funktioniert. Aber überraschend kommt das jetzt insgesamt dann natürlich nicht. Wir können auf die Thematik Özil und die ganze Diskussion darum vielleicht nochmal detaillierter im zweiten Teil eingehen. Zwei Aspekte, die wir auf alle Fälle noch, was die Spielanalyse angeht, kurz anschneiden sollen. Ich denke, bei aller Kritik und einem Negativen sollten wir noch ein kurzes Lob aussprechen an Iwobi. Wobei man auch da jetzt argumentieren kann, wenn es um nichts mehr geht, spielt Iwobi gut und befreit auf. Aber er hat es wenigstens gemacht. Das eine und das zweite, Joe Willock wurde eingewechselt für Özil und hat ein paar ganz gute Ansätze gezeigt. Das hat also mich jetzt zumindest nicht ja, wieder gut gestimmt an dem Abend, aber das war zumindest positiv zu sehen. Also es ist letztendlich so, dass wir natürlich eingeschränkt waren. Wir hatten kein Ramsey auf der Bank, kein Mkhitaryan. Das ist natürlich auch schon eine Einschränkung gewesen. Wir hatten Bellerin nicht dabei. Aber es soll natürlich keine Entschuldigung sein. Aber zumindest die beiden Einwechslungen waren dann zumindest ja, unter ganz vielen negativen Aspekten ein kleines helles Licht.
Ja, insbesondere Willock fand ich persönlich sehr gut, was er halt in der kurzen Zeit trotz dieses Spielstandes halt noch an Spielfreude, Energie, an Chancen halt rausgearbeitet hat. Ich glaube, er alleine hätte noch zwei machen können, wenn nicht sogar einen müssen. Fand ich super. Also ist, glaube ich, auch von der Einwechslung her ein extrem krasses Zeichen von Emery gewesen. Das muss man halt auch mal unter dem Aspekt beleuchten, wo es halt mit der Reise für Mesut Özil hingeht, aus Emerys Sicht halt. Insgesamt muss man natürlich sagen, hatten wir halt auch auf der Bank jetzt nicht die Option, da großartig noch ja, so einzugreifen oder es in diese absolute Richtung zu lenken, dass man nochmal was dreht. Das war aber dann, glaube ich, auch, nachdem wir wieder so viele Tore in kurzer Zeit gefangen haben, sowieso dann auch sekundär. Aber ja, man wird halt sehen, ob man nicht halt auf Spieler halt wie Willock mehr setzen wird oder auch setzen muss in den kommenden Spielzeiten.
Gut, dann lass uns ganz kurz noch daran erinnern, dass das letzte Spiel natürlich von Petr Čech war. Wir hatten lange darüber diskutiert, wen stellt man eigentlich ins Tor, Lehne oder Čech.
Hätte keinen Unterschied
Es hätte,
gemacht.
glaube ich, also keinen wesentlichen Unterschied gemacht. Ist immer eine Frage, wie dirigiert denn der Torwart auch die Abwehr, aber es war nicht Tschechs Leistung, die uns zur Finalniederlage geführt hat. Ganz im Gegenteil, er hat bei einigen Situationen auch echt gut reagiert und insbesondere für ihn tat es mir dann doch sehr leid. Also verlieren im Finale kann man ja auch, aber die Art und Weise ist schon extremst bitter und ja, da es eben sein letztes Spiel war, denke ich, sollten wir ihn nochmal zumindest einigermaßen gebührend hier aus dem Podcast verabschieden. Er war jetzt nicht der in der Zeit bei uns der absolute Welttorhüter mit spektakulären Paraden, aber ich denke, insgesamt, auch wenn man sieht, was er letztendlich an Ablöse nur gekostet hat, eine insgesamt sehr, sehr gute Verpflichtung und halt auch, glaube ich, auf dem Platz wichtig, aber viel wichtiger wahrscheinlich sogar noch neben dem Platz und auch in der Zusammenarbeit mit Koscielny, Mertesacker früher noch und die drei eben in der Defensive, das war schon ein ganz, ganz wichtiger Baustein und ja, großartige Karriere natürlich insgesamt und ja, letztendlich auch bei Arsenal nochmal sein Können eigentlich gezeigt auch und immerhin hat er den Rekord für zu Null Spiele dann auch bei uns sozusagen untergebracht.
Ja, ein absolut ja, vorbildlicher Profi, würde ich sagen. Man kann ihm wirklich keinerlei ja, negatives Attest ausstellen. Hat wirklich seine Leistungen auch bei Arsenal nachher im Endeffekt durchgehend gebracht. Hat nicht gemurrt, als er dann nachher im Verlauf der Saison auf die Bank musste. Hat, wie gesagt, auch im Finale jetzt eine meiner Meinung nach gute Leistung gebracht,
Aber
die
es ist halt eben auch ein Torhüter, der schon lange dabei ist und der halt in dem ja, modernen Spiel mit den Anforderungen, die damit sozusagen verknüpft sind, ja, und das kann man ihm ja auch gar nicht vorwerfen, weil er schon so lange dabei ist, ja, so ein bisschen aus der Zeit gekommen ist.
Er ist absolut irgendwann aus der Zeit gekommen. Das Torwartspiel hat sich im Verlauf der letzten Jahre immens verändert. Du hast vielmehr den Aufbau von hinten spielerisch. Spieleröffnung ist halt ein großes Thema für den modernen aktuellen Torwart. Und das hatte er nicht. Das war auch früher nicht gefragt. Und das halt dann nachher auf dem Maß und dem Level dann halt sich noch anzueignen, ist natürlich nicht so einfach. Das muss man halt sagen. Er ist halt noch ein anderer Schlag Torwart gewesen. Aber das heißt ja nicht, dass er ein schlechter Torwart ist oder war. Halt, das muss man halt auch so sehen. Also seine Reaktionen waren immer noch sehr, sehr gut. Elfmeter halten konnte er nicht wirklich. Aber das sind halt Aspekte, die dann im Laufe einer Karriere, wenn sie auch dem Ende hinzugeht, natürlich hinzukommen. Und da muss man halt auch so fair sein und muss dann halt auch ja, irgendwann dann halt den Schnitt machen. Und das hat er getan. Und ich finde, der Zeitpunkt wäre halt besser gewesen mit einem Europa League-Finalsieg, aber auch das kannst du halt nicht bestimmen. Und für ihn ist es, glaube ich, ein guter Cut jetzt an der Stelle. Und ich glaube, Bernd Leno hat nochmal, das hat er, glaube ich, auch in einem Interview vor dem Spiel gesagt, nochmal viel mitnehmen können aus dem Jahr mit Peter Cech. Halt von einem Torwart, der ja sehr, 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 sehr lange Zeit auf dem absoluten Weltklasseniveau gespielt hat.
Ja, gut. Das ist dann, glaube ich, auch der letzte Aspekt, den wir jetzt erstmal so zum Spiel thematisieren sollten. Dann machen wir hier eine ganz kurze Pause in Episode 109 und im zweiten Teil kümmern wir uns dann ausführlich um die Causa Mesut Özil und ja, was sozusagen aus einem weiteren Jahr Europa League für den FC Arsenal im Sommer folgen wird, beziehungsweise was nötig sein wird, um möglichst schnell wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Das dann im zweiten Teil. Kurze Pause. Zweiter Teil von Episode 109. Wir verlassen mal so ein bisschen das Spielfeld jetzt in Baku und beschäftigen uns mit den Implikationen und Konsequenzen dieser Finalniederlage, die natürlich damit verbunden ist, dass wir ein weiteres Jahr in der Europa League spielen müssen. Und Christian, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach die zahlreichen Fragen durch, die wir bekommen haben, um die einzelnen Themen so ein bisschen in ja, loser Reihenfolge abzuarbeiten. Vielleicht startest du einfach mal, was wir so auf den Tisch bekommen haben.
Ja, wir haben einige Fragen über die Facebook-Präsenz gekriegt, aber auch per Mail. Und viele wiederholen sich auch, deshalb, wenn ihr euch da wiederfindet, wisst ihr Bescheid, dass ihr die Frage auch gestellt habt. Also
Wir lesen alle Fragen und machen uns natürlich und freuen uns auch über alle Fragen, die kommen.
genau. Also es häufen und doppeln sich einige, von daher sieht man halt, dass euch vieles gleich beschäftigt und gleiche Themen halt auch euch da wichtig sind. Fangen wir halt an, vielleicht mit der Frage, die auch sehr oft gekommen ist, die wir auch gerade schon so ein bisschen angetickert hatten. Unser geschätzter Kollege von Arsenal Germany, Christian Reichert, hat sie geschrieben, Özil in or out. Ist sicherlich ein Thema, was nicht nur er alleine angesprochen hat, sondern ganz viele eben auch. Und auch im Zuge des Spiels in Baku halt, insbesondere bei seiner Auswechslung und der Art seiner Auswechslung, schon ja, sehr, sehr heiß diskutiert worden ist.
Spannendste Personalie im Sommer, würde ich sagen. Ich habe heute Gerüchte gesehen, dass Emery wohl vehement versuchen wird, im Sommer beim Arsenal Board dafür zu sorgen, dass man Özil los wird, auch wenn man in irgendeiner Form sein Gehalt weiterzahlen muss oder in irgendeiner Form auf Ablöse verzichten muss. Dann muss man natürlich vorsichtig sein, ob das dann nicht irgendwann eine Milchmädchenrechnung ist, wenn man sozusagen zwar sein Gehalt einspart, oder zumindest ein Teil seines Gehaltes, letztendlich dann aber eben doch überlegen muss, macht es nicht vielleicht doch Sinn, ihn einfach weiter zu beschäftigen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde behaupten, also anders formuliert, man muss ja, glaube ich, unterscheiden zwischen zwei Aspekten. Das eine ist, wie stehen wir als Fans dazu? Wollen wir ihn quasi weiter behalten? Benötigen wir ihn weiter? Also sozusagen unsere Meinung und die zweite Schiene ist ja, gibt es im Verein die Strukturen und den Willen, ihn in irgendeiner Form von der Gehaltsliste zu werfen und ihn, ja, ich weiß gar nicht, ob man von verkaufen oder verleihen sprechen sollte, aber ihn zumindest loszuwerden. Ich glaube, das muss man trennen. Ich denke, was die Fanseite angeht, und da würde ich mich eindeutig mit einschließen, ich glaube, für Özil und auch für uns als Verein ist das insgesamt besser, wenn er geht. Ich will das gar nicht an dem Finale jetzt festmachen, sondern generell an seiner Leistungsentwicklung in den letzten ein, zwei Jahren. Wir haben das hier mehrfach durchgekaut im Podcast, diverseste Gründe, auch natürlich in irgendeiner Form sein Verhältnis zu Emery, die Art und Weise, wie Emery Fußball spielen lässt, was er von jedem Einzelnen im Team verlangt. Und damit kommt Özil schlicht nicht klar. Also das ist ja offensichtlich. Und es ist jemand, den wir geholt haben, um gerade großen und wichtigen Spielen seinen Stempel aufzudrücken. Und das hat er mit Ausnahme vielleicht des Leicester-Spiels und teilweise auch gegen die Spurs nicht gemacht in dieser Saison. Und dafür ist es letztendlich zu wenig, weil man 350.000 Pfund die Woche da auf sein Konto überweist. Zum anderen, und das möchte ich ausdrücklich nochmal betonen, liegt das nicht, meine Einschätzung, nicht mehr am oder nicht alleine am Spiel in Baku, weil ich glaube, er hatte eigentlich ein besseres Spiel gemacht, als er nachträglich attestiert bekommen hat, weil man gesehen hat, dass Özil eine besondere Aufgabe hatte, gerade in der ersten Halbzeit, nämlich die Kreise von Jorginho ein bisschen einzuziehen oder einzugrenzen. Wir haben in der Vorschau-Episode ja darüber gesprochen, dass das ein Schlüssel sein kann, sozusagen die Dynamik aus dem defensiven Mittelfeld von Chelsea zu bremsen. Wenn wir natürlich mit Dreierkette spielen und uns sozusagen der zusätzliche Mann im Mittelfeld fehlt, musste das Özil machen. Jetzt kann man dahingehend zweierlei diskutieren. Ist er der richtige Mann dafür? Und die andere Frage, und damit sind wir so ein bisschen beim zweiten Punkt, was erwarten wir eigentlich von Özil als Spieler? Also, oder was erwartet der Verein von ihm, beziehungsweise auch der Trainer? Ist er jetzt jemand, der halt auch mal die dreckige Defensivarbeit machen muss? Oder, und da sind wir sozusagen, glaube ich, beim Problem, wir erwarten von Özil, weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, ich glaube, wir erwarten von ihm immer noch halt die drei mega geilen Assists, die dann zu einem Tor führen. Und halt eben die Pässe, wie sozusagen mit dem Messer durch weiche Butter halt. Das glaube ich immer noch erwarten wir. Und man sieht es an seiner Torvorbereitungsstatistik, das hat er halt nicht geliefert.
Hat er nicht.
Die Frage ist halt, also ist das letztendlich die Erwartung, die wir immer noch an ihm haben, dass er sozusagen für das schöne Spiel verantwortlich ist, dass er sozusagen mit den genialen Pässen Lacazette und Aubameyang bedienen soll?
Ich glaube, die Frage ist halt, was kann man halt für eine Erwartung halt an ihn haben? Und ich denke, es kann keine andere sein, weil ich glaube, dass er den Rest halt zumindest konstant halt nicht abliefern kann oder halt nicht bieten kann, weil es halt schlichtweg nicht, er ist dafür nicht der gemachte Spieler. Also natürlich kann man jetzt sagen, er hat körperlich zugelegt, er ist halt ein bisschen robuster geworden, er arbeitet ein bisschen mehr nach hinten, mag alles richtig sein, aber er wird nie ein Spieler sein, der auch diese Attribute in sich vereint und der dort halt den ja, extremen Vorteil in einem Spiel halt verschaffen kann. Deshalb kann eigentlich nur diese Erwartungshaltung sein, dass er Spiele an sich zieht, dass er diese magischen Momente liefert, wie sie beispielsweise ein Hazard geliefert hat. Das sind halt diese Punkte. Und ich glaube, ich sehe das auch so. Die Frage ist halt, was will man mit ihm machen? Wo ist die Tendenz des Vereins? Und die, ich glaube, ist relativ eindeutig und die war auch schon im Winter eindeutig. Man möchte halt, dass man ihn optimalerweise aus dem Verein und vor allen Dingen von der Gehaltsliste kriegt, am besten halt noch mit einer entsprechenden Ablösesumme, die man halt dann reinvestieren kann in den Neuaufbau der Mannschaft. Und das ist halt ein Thema, was halt super schwierig wird. Vor dem Hintergrund, dass er das von dir bereits angesprochene hohe Gehalt hat, dann auch noch ein entsprechendes Alter hat, wo er dann gepaart mit dem, was er halt leistungstechnisch in der letzten Zeit abgeliefert hat, nicht mehr der wirkliche ja, Top-Abnehmer ist für entsprechende Vereine, die halt diese Gehaltsstruktur mitgehen können. Und das ist halt dieses Hauptproblem, was die ganze Sache so kompliziert macht und halt auch so heiß in der Diskussion macht. Und
Aber wir sind uns doch einig, dass es offensichtlich die Tendenz und auch sozusagen die, wenn man so die Diskurse verfolgt, unter den Fans die Ansicht gibt, ist es besser, wenn er geht.
ich glaube, da brauchst keine, das ist keine Tendenz, das ist halt ein Fakt.
Gut, aber
Also
dann stellt sich dann ja die Frage, sieht man das im Verein genauso? Also bei Emery glaube ich sehr.
ja.
Die Frage, was macht unser Spanischer und unser. Ich kann seinen Namen immer, vergesse ich immer.
Ja, der Inder halt.
Der Inder, der Inder, sieht man
Nein.
das da ähnlich?
Ich glaube, dass man das genauso sieht. Ich glaube nur, dass man bei den beiden halt dann das Problem hat, dass sie das umsetzen müssen. Und das ist das Problem. Alle anderen können es natürlich locker sagen. Von den Fans angefangen über Emery, der natürlich schon das Ganze auch begründen muss. Aber ich glaube, da lassen sich genug Gründe finden. Nur die beiden müssen das ganze Schiff dann aus dem Hafen fahren. Und das ist halt das Problem. Und das, was ich gerade sagte, wie willst du das machen? Ich glaube, das ist halt unfassbar schwierig.
Ja, und vor allen Dingen
Auch
braucht es halt auch die Zustimmung von Özil. Er kann sich auch
ja,
einfach auf die Bank setzen und sagen, hier, also
das, ja, das,
für 1,4
ja.
Millionen pro Monat, da sitze ich hier auch rum.
Genau, das ist ja im Endeffekt schon erfolgt, wenn man das halt mal in den letzten Monaten ja, vertieft betrachtet, sind diese Aussagen ja schon gefallen, dass er bei Arsenal bleiben will und den Vertrag entsprechend erfüllen will. Das ist ja schon passiert. Das heißt, dieser Aspekt macht es noch schwieriger. Weil du natürlich A gucken musst, einen Abnehmer finden musst, den du halt nie auf dem Level der Gehaltsgefüge finden wirst. Und dann musst du halt auch noch den Spieler dazu kriegen, dass er diesen Schritt mitmacht. Ne? Also das ist halt das Problem.
Und du musst
Und
dann auch noch Ersatz holen, wahrscheinlich.
natürlich musst du Ersatz holen, aber mal in einer optimalen Variante gedacht, du kannst halt was generieren, kannst ihn von der Gehaltsliste bekommen und somit halt ein bisschen noch deine Optionen pushen, dann kannst du natürlich gucken, wo gehe ich dorthin? In welche Richtung entwickle ich mich da? Was versuche ich da jetzt an Struktur und an System halt aufzubauen? Nur diesen Gedankengang kannst du halt nicht führen, solange du halt den Schritt R1 nicht machst. Und der ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig. Und das wird halt die Herausforderung des Sommers sein für die beiden dort oben, die das halt managen müssen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Und dann im Endeffekt Ende August oder Mitte August ja schon eigentlich bedeuten wird,
Naja, also sagen wir mal so, ein Wechsel innerhalb der Premier League halte ich ja, wenn, für absolut ausgeschlossen.
ja,
Deswegen
absolut.
würde bis Ende August noch gehen. Aber letztendlich muss die Entscheidung ja demnächst fallen, weil davon alle weiteren Transferaktivitäten abhängen. Und die sind ja, wie gesagt, eben nur bis Saisonstart ist am 10. August. Die müssen bis dahin erledigt sein.
Natürlich, aber lass uns halt über realistische Abnehmer sprechen. In Europa, bei den Spitzenclubs, vielleicht Italien, aber können die das zahlen? Ich glaube nicht.
Wollen die das zahlen? Also
Wollen
ist
die das
ja.
zahlen? Klar, er könnte eher in die Türkei gehen, die können es halt gar nicht zahlen. USA, weiß ich nicht,
Da
ob
ist
er
dann auch
das
das
will.
Eingeständnis, ich habe es nicht geschafft, ne? Also.
Genau, China ist, glaube ich, absolut gar nichts für ihn. Also von daher, die Optionen sind halt schlichtweg gar nicht da, nach meiner Meinung nach. Aber vielleicht lassen wir uns da auch alle etwas anderes belehren und wir werden
Nö,
halt dann
also vor
anders
allen Dingen
drauf
muss man ja
gucken.
auch, die Frage ist ja, wer hat überhaupt auch auf so einer Position derzeit Bedarf? Das ist ja nochmal eine
Kommt,
ganz
ja,
andere Frage. Also ich
kommt noch
meine,
hinzu.
früher hätte man gesagt, ja, ein Özil, wenn er auf dem Markt ist, nehme ich sofort. Die Zeiten sind ja auch vorbei.
Natürlich, natürlich.
Also sind wir uns einig, wir würden ihn auf alle Fälle abgeben, weil er so ein bisschen auch der weiteren Entwicklung des Vereins aufgrund seines Gehalts im Wege steht, sind aber extremst skeptisch, ob das funktionieren wird. Ich glaube, sein Vater ist immer noch sein Berater, ne? Glaube ich.
Ich weiß nicht, wie
Oder
das jetzt
irgendwie
mit
auf alle
meiner.
Fälle ist das im Familienkreis ja irgendwie intern. Das macht es natürlich auch nicht einfacher.
Ja.
Aber gut, wie gesagt. Ich meine,
Ja.
Werder Bremen.
Ja, genau.
Ah, zurück zu den Wurzeln sozusagen oder Schalke. Naja. Ja, wie gesagt, ich sagen wir mal so, ich habe die größten Zweifel habe ich, dass Emery und Özil wieder zusammenfinden können. Ich denke, Emery hat für Özil die Tür nochmal aufgemacht in der zweiten Saisonhälfte. Özil hat auch mal einen Fuß oder anderthalb reingesetzt, hat dann aber doch irgendwann gesagt, ach komm, was soll's.
Genau. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, das, was wir halt vorhin, wo du halt schon die Parallele gezogen hast zu Klopp, das ist ja das Thema. Emery will ja mit Zeit, mit Vertrauen sein eigenes System aufbauen. Und dafür hat er halt gewisse Spielertypen für ein gewisses System vor Augen. Und das hat Özil eben beides an Attributen halt nicht. Und das ist halt, glaube ich, ganz klar erkennbar. Und diesen Dissens dieser beiden Vorstellungen, den wirst du halt nicht beseitigen können. Das ist halt, meine ich, ganz klar erkennbar.
Gut, ja, es könnte eine sehr, sehr nervige Angelegenheit werden in den nächsten, idealerweise ja 4 Wochen. Ich meine, irgendwann muss man dann eine Entscheidung treffen und sagen, gut, er bleibt oder er bleibt nicht. Gut, wie gesagt, ich meine, die Saison ist jetzt irgendwie gefühlt gerade vorbei. In 11 Tagen wird ja der Spielplan schon veröffentlicht. So eine richtige Pause hat man irgendwie gedanklich auch gar nicht, aber ich plädiere dafür, das möglichst zeitnah zu entscheiden. Ich bin gespannt. Also letztendlich ist es dann ja auch eine Frage, die darüber hinausgeht, womit wir so ein bisschen bei den weiteren Themen sind. Wer setzt sich durch? Also setzt sich Emery durch oder setzt sich Özil durch? Und was heißt das, wenn Emery den zentralen Wunsch, Özil loszuwerden, eben nicht bekommt? Ist er dann noch jemand, wo man sagen würde, gut, oder ist er dann noch jemand, der sagt, okay, gut, dann seht doch zu, das war's dann? Oder sagt er dann, okay, gut, ist im Endeffekt nicht zu lösen, ich bleibe trotzdem weiter hier. Aber was sagt das dann auch für sein Standing? Oder sind da letztendlich aufgrund der Konstellation ja, dem Verein auch irgendwie die Hände gebunden? Also die Frage ist halt nicht, also es wird ja dann wahrscheinlich wieder sehr stark gemacht, dieser Konflikt Emery-Özil, ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Wäre halt irgendwie schade, wenn Emery dann irgendwie als angeschlagen oder als Verlierer dann dargestellt wird. Davon halt auch nicht unterschätzen, glaube ich.
Ja, glaube ich aber nicht, weil halt die Situation jedem bekannt ist. Ich denke, dass das
Ja,
halt
und es
sehr
ist ja auch
schwer.
nicht Emerys Verschulden, das ist ja vor seiner Zeit passiert, von
Auch
daher.
das, ja, genau.
Gut, dann mal weiter in den Fragen, bitte.
Ja, wenn wir halt, also wir bewegen uns ja im Endeffekt halt in so einer ja, Struktur jetzt. Wer muss den Verein verlassen? Wohin muss es halt gehen? Mit welchen Transfersummen? Halt, wenn wir da halt viele Fragen bekommen, ist das halt auch nicht verwunderlich, die halt auch darauf abzielen, welche Spieler müssen, ja, sag ich mal, zwingend weg oder beziehungsweise wo sehen wir halt, dass sie keine Zukunft mehr im Verein haben. Ich werfe einfach mal ein paar Namen in den Ring, die für mich offensichtlich sind und welche, die ja durchaus diskutabel sind, hinsichtlich der weiteren Entwicklung. Also Elneny
Ja, es ist
für mich eher so ein Kandidat unbedingt und zwingend.
Everton oder Newcastle.
Ja, genau. Dann habe ich aber auch halt so Namen wie Nacho Monreal oder Laurent Koscielny, die halt auch von vielen genannt worden sind. Wie siehst du da die
Wir
Entwicklung?
haben ja schon mal darüber gesprochen, du kannst halt von Koscielny nicht ausgehen, dass er dir eine ganze Saison zur Verfügung steht. Rob Holding wird bestimmt noch bis, ja, was ist das, September, Oktober?
September, denke
Ja,
ich.
fehlen. Mavropanos, Premier League-Verteidiger in der neuen Saison, sehe ich noch nicht. Und dann wird es halt auch dünn, wenn man halt Mustafi eigentlich auch abgeben möchte. Ne? Also die Frage ist halt, du kannst jetzt ja nicht irgendwie auch deine gesamten Innenverteidiger einfach so wegwerfen. Dann wird es halt irgendwann dünn. Wenn du Monreal auch noch auf die Liste setzen willst, dann haben wir ja gar keine Innenverteidiger mehr. Also deswegen denke ich Monreal als, ich denke Monreal muss sich nach und nach, das ist auch glaube ich okay in dem Alter, so ein bisschen ähnlich wie Cech halt vielleicht auch, so ein bisschen von der Rolle des Stammspielers so ein bisschen in die Rolle des Backups, Ergänzungsspieler verabschieden. Aber das ist glaube ich auch vollkommen okay. Also dann letztendlich halte ich das auch für eine gute zweite Wahl, hätte ich auch gar keine Bedenken.
Sehe ich genauso. Bei diesen beiden Spielern, finde ich, sollte man gucken, dass man sie halt hält, dass man da halt schaut, dass man sie halt ja, wenn, Zeiten, wo sie Top-Leistungen bringen, halt nehmen kann, aber dann auch im Endeffekt als Backup gleichzeitig nutzen kann, um auch andere, jüngere, gute Spieler aufzubauen.
Irgendwann
Würd
haben wir
ich auch
keine
nicht,
Verteidiger mehr. Also ich meine.
genau, ja, würde ich halt auch nicht abgeben. Name, der auch immer wieder öfters gefallen ist, insbesondere halt auch mit dem Generieren von einer Ablösesumme, ist Sead Kolasinac. Wie siehst du das Thema?
Ja, kann man natürlich machen. Dann brauche ich aber auch einen Spieler, der adäquat auf seinem Niveau spielt oder besser. Und halt auch, muss ich halt wieder nachlegen auf dem Transfermarkt. Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, jeden Spieler, den ich abgebe, muss ich auch ersetzen, wenn es ein Stammspieler war. Und Kolasinac würde ich jetzt mal als Stammspieler bezeichnen.
Das macht die ganze Situation, finde ich, sehr, sehr schwierig in der Bewertung, weil wir halt so viele Baustellen haben, wo wir sagen, wir müssen
Ja, da
eigentlich den
muss man
Kader.
halt Prioritäten setzen. Also die Frage ist, ist jetzt
Richtig.
die Linksverteidigerposition unsere größte Baustelle?
Meiner Meinung nach nein. Von daher.
Ja, also stimme ich dir zu, klar. Es ist jetzt erstmal
Ne?
unter allen Positionen nicht die dringendste. Aber es ist
Richtig.
dringend, aber nicht die
Es ist dringend,
dringendste.
aber nicht die dringendste, genau. Das macht es ja auch noch so ein bisschen interessant. Aber ja, es ist halt das Thema. Was
Und wenn
gibst
wir
du
dann
halt
halt mit
alles ab?
unseren kleinen Portemonnaie da durch Europa laufen, irgendwann
Genau.
sind dann halt auch die Grenzen gesetzt.
Das ist halt die Frage, die ich weiß gar nicht, ich glaube, gefühlt jeder gestellt hat. Was ist realistisch, was wir investieren können? Es kursieren ja viele Zahlen oder kursierten auch viele Zahlen mit oder ohne Champions League. Wir sprechen da also von 40 ohne, von ungefähr 80, 90 mit,
Ja,
wenn wir
also
mal
sind wir
David
jetzt bei
Ornstein.
40 maximal. Das ist ein
Sind
Armutszeugnis.
wir wahrscheinlich bei 40? Man muss natürlich jetzt
Plus
sagen, dass es.
eventuell der Spieler, die man dann halt noch verkauft. Nur damit
Richtig.
generierst du ja kein neues Geld, weil du es wieder sofort reinvestieren musst.
Auch das halt. Das heißt, wichtig ist an der Stelle, an beiden Seiten extrem gut zu verhandeln. Das heißt, A, natürlich auf der Verkaufsseite viel rauszuschlagen, also quasi jemanden nochmal so übers Ohr zu hauen wie wir bei Mustafi. Und beim zweiten musst du halt da, wo du kaufst, entweder verhandelst du richtig gut, dass du halt vielleicht schon einen gestandenen Spieler kriegst für einen Wert, der vielleicht etwas unter dem liegt, wofür er eigentlich weggehen würde. Oder du gehst halt auf ein ganz anderes Level, auf Spieler, die du halt selber entwickelst, die vielleicht noch nicht ganz im Fokus sind, wo du halt ein bisschen weniger zahlst. So kannst du natürlich dahin kommen. unabhängig jetzt mal von der Stan Kroenke-Geschichte, die wir gleich nochmal separat vielleicht nochmal ansprechen, weil auch das halt viel gefragt worden ist. Ich denke, das ist halt, wird halt der Schlüssel sein, wie du halt erfolgreich agieren kannst in dem System. Setzt halt voraus, dass du A, gute Verhandler hast, wo ich glaube, dass wir mit Salih da jemand haben, der da wirklich bockstark sein kann. Aber andererseits halt auch vorher schon im Scouting-System, in dem halt, wo du hin willst, extrem gut gearbeitet haben musst.
Wir sind da in einer ganz schlechten Verhandlungsposition.
Ja, das kann man wohl so sagen, ja.
Gut, die Lösung vieler Probleme wäre natürlich ein Özil-Abweggang. Oder, was man immer häufiger auch wieder gelesen hat, einen unserer Top-Stürmer für viel Geld verkaufen.
Ja, ist auch öfter gefallen, die Thematik Aubameyang-Lacazette. Da sind ja halt ja, hauptsächlich Barcelona, aber auch andere Top-Vereine in Europa genannt worden als potenzielle Interessenten.
Wäre für mich dann das Eingeständnis, dass der Verein jegliche Ambitionen über Bord wirft für die nächsten Jahre? Also
Ja,
letztendlich,
das
also wenn man das machen würde, ich meine, es ist potenziell ja möglich, würde ich behaupten, dass das dann ist, alles klar. Also wir verabschieden uns erstmal für in die Plätze 6 bis 9 oder so. Also das ist von allen Optionen die schlechteste und ich glaube, es ist auch die Option, die unter den Fans am meisten Ärger und Wut erzeugen wird.
Ja.
Und hat vielfältige negative Implikationen. Man würde ein Sturmduo auseinanderreißen, man würde, glaube ich, auch die Struktur der Mannschaft schwächen. Ich hoffe, es passiert nicht. Ich will es aber nicht ausschließen. Also, sagen wir so geizig wie im Verein alle da sind und wenn Barcelona mit 75 bis 80 Millionen irgendwie um die Ecke kommt, muss man es befürchten, dass wir schwach werden? Wäre für mich jetzt aber dann endlich das Eingeständnis, dass dieses Self-Sustaining Model, wie es immer so schön heißt, ja, gescheitert ist.
Ja, absolut.
Also,
Du würdest,
ja,
ja, du
glaub,
würdest
ich
dir.
glaube es, also ich hoffe es nicht, dass es passiert.
Ja, du würdest definitiv die Signalwirkung auch nach außen an die Fans geben.
Es wäre eine Katastrophe. Also es ist im Endeffekt dann noch, es ist noch, ja oder, ja, nee, wäre noch schlimmer als die Alexis-Sache damals und die Ramsey-Sache. Also ich meine, da hat man sich auch nicht gut verhalten. Aber wenn man jetzt hier sagen würde, okay, gut, wir wollen schnellstmöglich wieder in die Champions League, wir wollen, so gut es geht, unser Team mit den zentralen Stützen zusammenhalten und das nach außen kommuniziert und sagt, die beiden sind nicht zu verkaufen. Gut, wenn irgendwann es sein sollte, dass Lacazette und Aubameyang, keine Ahnung, weg wollen oder irgendwie sagen, hier, ich will unbedingt weg, dann kann man nochmal darüber diskutieren. Vielleicht muss man aber trotzdem auch sagen, nee, du bist Teil des Vereins, du hast hier einen Vertrag. Wir wollen mit weiteren jungen, neuen Spielern, die dazukommen, euch als erfahrenen Spieler in der Offensive, möglichst schnell wieder in die Champions League. Ich meine, das wird schwierig genug. Kann man ja als Prognose mal festhalten. In irgendeiner Episode können wir es nochmal aufgreifen. Ich glaube, dass die Champions League in den nächsten, ich will nicht ganz so pessimistisch sein, aber ich glaube, die nächsten 3 Spielzeiten wird sie uns nicht sehen. Es sei denn, irgendwie die da vorne mit ihrem ganzen Geld machen irgendwas fürchterlich falsch oder Manchester City wird für ein paar Spielzeiten aus dem Wettbewerb ausgeschlossen und es wird ein zusätzlicher Platz frei über die Tabelle. Aber der Vorsprung der anderen wird jetzt ja größer in der nächsten Saison schon und der ist jetzt auch schon größer geworden in den letzten 2 Jahren. Ich glaube nicht, dass wir den aufholen. Und wir würden ihn auf alle
Ja.
Fälle auch nicht aufholen, wenn wir einen unserer besten beiden Stürmer oder beide in irgendeiner Form für viel Geld verscherbeln.
Ja, ist schwer. Also diese Saison hätte man es auch nicht gedacht und es wäre nie einfacher gewesen als diese Saison. Das muss man halt auch mal.
Ja, natürlich, aber letztendlich die Ausgangsbedingungen vor dieser Saison waren noch nicht so gravierend wie jetzt. Wir müssen
Das stimmt.
jetzt wieder sehen, dass Liverpool und Man City eigentlich schon enteilt sind. Liverpool hat mächtig Knete gescheffelt in der Champions League diese Saison. City hat sowieso genug Geld. Chelsea und die Spurs haben auch sehr viel Geld bekommen durch das Erreichen des Champions League Finals. Chelsea muss sich eigentlich um Geld auch erstmal keine Sorgen machen. Wenn gleich Abramowitsch, der jetzt auch nicht immer derjenige ist, der so viel Geld reinpumpt wie zu früheren Zeiten noch. Und dann sind eigentlich die ersten 4 Plätze schon belegt. So.
Gut,
Und
Chelsea kann aber nicht kaufen,
ja, aber Chelsea hat immer auch noch eine gute Mannschaft.
ne? Völlig vollkommen richtig. Also
Klar,
ich
man muss noch
denke.
mal gucken, was mit Hazard passiert. Weiß man alles nicht. Klar, dann ist das die kleine Hoffnung vielleicht, wo man sagen könnte, ja, da könnte von den 4 vielleicht einer rausbrechen und am ehesten ist es dann Chelsea. So, wir dürfen nicht vergessen, hinter uns ist auch noch United. Ja? Klar, spielen auch nur Europa League in der nächsten Saison. Da würde ich aber immer noch mal behaupten, da kann man darüber diskutieren. Können wir sicherlich in der Saisonvorschau dann irgendwann auch noch mal mit Expertise von außen bewerten lassen. Habe immer den Eindruck, da sind die Besitzer zumindest noch einen Ticken mehr bereit, auch den einen oder anderen Euro zu investieren. Also, sagen wir mal so, die Rahmenbedingungen werden ja nicht besser in der nächsten Zeit. Da spielen wir wieder in der Saison Europa League. Das heißt, die finanzielle Ausgangs- oder das finanzielle Ungleichgewicht zwischen den Top 4 und uns wird eher größer als kleiner. Und da haben wir ja auch schon mal viel darüber diskutiert. Jetzt dann so ein bisschen so eine Schraube, die man immer fester dreht.
Ja, du kannst sie halt, da gebe ich dir, um das halt an der Stelle vielleicht hinsichtlich Lacazette und Aubameyang abzuschließen, definitiv recht, du kannst sie halt nicht wieder losdrehen, indem du die beiden abgibst.
Ja, aber eben, weil du dich ja sportlich auch schwächst dann. Also du
Genau,
kannst ja
und
nicht nur
du
finanziell, du
musst
schwächst dich dann sportlich und finanziell bist du auch
zusätzlich.
schon geschwächt. Also du kannst ja nicht sozusagen wirklich dem Stuhl dann alle Beine abhacken.
Ja, aber du hast halt eingangs dieser Ausgabe hast du ja auch völlig zu Recht und auch völlig richtig auch die Situation oder die Entwicklung von Liverpool unter Klopp halt mal dargelegt. Da war es halt auch nicht so, dass man die in Anführungsstrichen fertigen Topstars genommen hat, sondern dass man halt gute Spieler klug eingekauft auf den entsprechenden Positionen in das entsprechende System eingegliedert hat.
Ja, das
Wenn
stimmt, aber
du, da musst du halt irgendwie gucken, dass du da deinen Job gut machst und dann musst du halt einfach mal eine gute Saison hinlegen und dann ist es halt so, ne? Oder du musst halt sagen, okay, wir kriegen jetzt nochmal einen Investitionszuschuss
naja, gut, ja.
vom Eigner, nur das ist halt unwahrscheinlich.
Genau, und damit sind wir dann am entscheidenden Punkt eigentlich, warum unsere Situation nicht hundertprozentig mit der von Liverpool vergleichbar ist. Klar, Klopp hat erstmal durch gutes Coaching junge Spieler weiterentwickelt, aber Liverpools Erfolg ist ja nur die 2/3 dazu, dass man eben diese jungen Spieler auch aus der eigenen Jugend oder von ja, vergleichsweise eher unbekannteren Vereinen geholt hat. Plus, und das ist ja letztendlich dann eigentlich der fast wichtigere Baustein, man gibt dann halt mal 70 Millionen für einen Keeper aus oder für einen Virgil van Dijk. So, und genau
Ja.
dieses Puzzlestück, das ist ja bei uns nicht existent. Also das ist ja genau der Schritt letztendlich, um aus der Europa League dann wieder in die Champions League zu kommen. Du brauchst halt eine Cash-Infusion. Und die Liverpool-Besitzer haben das ja gemacht. Die haben durchaus ja richtig Knete investiert. Kann natürlich auch dann durch Verkäufe wie von Coutinho etc. was generiert. Aber das sehe ich halt bei der Kroenke Family halt nicht.
Nee, das sehe
So,
ich
und damit
leider.
sind
Das
wir dann
sehe
beim
ich leider
zentralen
nicht.
Problem, warum wir dann irgendwann an eine ja, natürliche Grenze stoßen. Bis jetzt zumindest. Es sei denn, es gibt auf der Seite von Stan irgendwann nochmal vielleicht die Bildung der einen oder anderen Gehirnzelle darüber hinaus, die sagt, du besitzt da eigentlich einen Fußballverein in Nordlondon, der ist in Schwierigkeiten, hilf dem doch mal. Und ich habe ja auch wieder Diskussionen gesehen, ha, der darf jetzt auch nicht so viel investieren wegen Financial Fair Play etc. pp. Bitte,
Ja,
also.
also als ob das bei irgendwelchen anderen Vereinen jemals gestört
Ja,
hätte.
eben vor
Abgesehen
allen Dingen,
davon.
und also wenn jemand irgendwie in irgendeiner Form da jetzt nicht gegen verstoßen würde, dann sind es natürlich, dann sind es wir, also.
Genau. Also das Thema ist halt, dass man da schauen muss, dass man irgendwie ihn überzeugen kann, halt da vielleicht nochmal zu investieren. Und das Problem ist halt, gebe ich dir vollkommen recht, es ist halt eine unrealistische Option, auf die ich halt nicht zwingend bauen würde. Vor allen Dingen, wenn man sieht, das hatten wir auch schon nochmal vorher ausgetauscht, dass er ja da maximal seinen Sohn halt zu dem Finale geschickt hat. Das ist halt, das spricht halt Bände. Das muss man halt so sehen. Und das ist halt,
Ja, es ist ihm egal, von daher.
es ist, ja, es ist halt, genau, es ist halt nicht seine primäre Baustelle. Und er baut das Stadion für die Rams in LA. Aber es sind halt alles so verschiedene kleine Puzzleteile, die dazu führen, dass wir im Endeffekt am Ende der, in Anführungsstrichen, Nahrungskette seiner Investitionen stehen. Und das macht es halt noch schwieriger. Deshalb musst du halt irgendwie gucken, dass du es anderweitig geschickt
Ja, es macht es
anstellst.
unmöglich. Ich meine, wir müssen uns jetzt auch nichts vormachen. Also im Vergleich zu den anderen.
Nein, man sollte sich hier definitiv in absolut gar keine Romantik begeben. Und man muss sich halt dessen bewusst sein, dass es halt brutal schwer wird, das halt mit eigenen Mitteln irgendwie hinzukriegen. Dennoch kann man jetzt halt nicht den Spielbetrieb einstellen und sagen, wir schaffen es nie im Leben.
Nein,
Das ist
das,
meiner
aber
Meinung nach
die
auch
Ausgangsbedingungen
falsch.
sind ja schwierig.
Natürlich sind die schwierig, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Trotzdem geht es ja auch teilweise darum zu überlegen, wie kann man halt vielleicht diese Sache halt am besten machen. Man hat jetzt ja, mit Edu wahrscheinlich einen neuen Sportdirektor, der dann, so wie es aussieht, ja Ende Juni, Anfang Juli kommen wird. Ist halt auch ein bisschen doof vom Zeitpunkt her. Ja, vielleicht geht man da ein bisschen in den südamerikanischen Markt, nutzt die Kontakte aus, versucht da gute Deals zu schnüren. Das sind alles so Aspekte. Ich glaube, da haben wir noch, wie eingangs gesagt, den Sommer über sehr, sehr viel Gesprächsstoff, sehr viele Entwicklungen, die wir halt bewerten können. Wie gehen wir das an? Wo geht die Reise hin? Haben wir da schon eine gewisse Richtung, die wir halt uns anschauen können und bewerten können? Status quo jetzt ist natürlich ohne Frage ein absoluter Riesenberg, vor dem wir stehen, über den wir irgendwie ja erstmal drankommen müssen und dann irgendwie drüber kommen müssen. Ja, wo man halt momentan sagen muss, das ist ein hartes Brett und da brauchst du halt schon eine extrem starke Flex, um das Ding durchzukriegen. Nichtsdestotrotz, da jetzt irgendwie die Hände vor den Augen zu verschränken und zu sagen, das wird nie im Leben was, damit ist uns auch nicht geholfen. Das muss man halt auch mal wirklich sagen, ne?
Nö, darum geht es ja auch nicht. Aber ich meine, wie gesagt, ist ja jetzt eine realistische Einschätzung. Ich finde,
Ja,
man muss
absolut.
jetzt nicht alles an die Wand oder sozusagen den Teufel an die Wand malen, dass das jetzt war. Aber es macht es A nicht einfacher. Der Verein hat einen Haufen Probleme. Zentrale Posten sind nicht besetzt. Die Mannschaft ist gut. Aber an vielen Stellen eben halt auch nicht konkurrenzfähig, wenn es um die vorderen Plätze geht. Da ist natürlich auch in den letzten Jahren einiges verschlafen worden. Und wir haben halt einfach einen Besitzer, der im Vergleich zu den anderen nicht so investitionsfreudig ist. Und dann hängt man halt hinterher. Und die Ausgangslage an sich ist dann halt nicht gut. Und zudem hat man halt einfach auch noch ja, in den letzten 2, 3 Jahren eine Reihe von strategischen Fehlentscheidungen getroffen. Vertragsverlängerung Özil zu dem Gehalt, Vertragsangebot für Ramsey musste man daraufhin zurückziehen, etc. pp. Einige junge Spieler abgegeben, beziehungsweise nicht genug gefördert. Es wird interessant zu sehen sein. Ich glaube, das Thema Jugend insgesamt, da hatten wir ja auch einige Fragen dazu. Wer kann eigentlich reinkommen, wer ist derjenige, der vielleicht uns sehr voranbringt in der neuen Saison? Ich glaube, das ist was für die nächste Episode angesichts der doch schon fortgeschrittenen Zeit, die wir sicherlich ja demnächst nachschieben werden, die Episode 110. Vielleicht wissen wir dann auch schon ein bisschen mehr, wie es weitergeht und was sozusagen die Ziele sind. Ich glaube, das eine und das zweite ist, es muss halt dann auch letztendlich im Verein, zumindest dass man in irgendeiner Form auch nach außen kommuniziert werden, dass man halt kleinere Brötchen backen muss. Also diese ganze Laberei immer über Titel und ja, wir wollen vorne mitspielen und so. Ich meine, es ist jetzt auch einfach nur noch lächerlich. Von daher, ja, dürfte es ein interessanter Sommer sein. Ich hoffe, wir haben das eine oder andere Thema mal angerissen. Es gibt, das habt ihr gesehen, genug Gesprächsstoff. Deswegen schieben wir möglichst bald auch eine weitere Episode rein, wo wir sicherlich das ein oder andere Thema nochmal vertiefen können. Ich würde aber vorschlagen, wir belassen es an dieser Stelle bei Episode 109. Oder hast du noch was ganz Dringendes zu ergänzen?
Nein, absolut nicht. Ich glaube, eine ganz intensive Episode an der Stelle, die, glaube ich, der Auftakt ist für eine Menge weitere, die sich in der Tiefe mit dem, was Arsenal in den nächsten ja, Jahren halt beschäftigen wird, glaube ich, auseinandersetzen muss. Und ja, ihr habt uns wirklich viele Fragen geschickt und daran sehen wir auch, dass ihr genau die Themen haben wollt, dass euch das beschäftigt und nicht nur erst seit Mittwoch, aber seitdem wahrscheinlich noch intensiver und ja, wir werden uns bemühen, das halt in den nächsten Wochen und den ganzen Sommer über natürlich ja, auch zu liefern und mit euch offen zu diskutieren. Also von daher, wenn ihr weitere Themen habt, schickt sie uns auch gerne so, ohne eine spezielle Ankündigung für die nächste Ausgabe. Wir werden jede dieser Themen mit auf die Liste nehmen und gucken, wie wir sie einarbeiten können.
Genau, am besten geht das natürlich per E-Mail, germangunners@googlemail.com. Auf Twitter sind wir zu erreichen, @medispolis und @germangunners, facebook.com/germangunner oder über die Kommentare bei germangunners.com, wo natürlich auch diese Episode wieder in einem eigenen Beitrag dann hochgeladen wird. Oder ihr könnt uns natürlich auch bei iTunes schreiben, da könnt ihr auch, das wäre ganz schön, eine Bewertung hinterlassen und einen Kommentar. Ja, dann schließen wir doch jetzt, glaube ich, die Saison 18-19 mit dieser Episode. Wie immer an dieser Stelle, auch wenn wir natürlich keine größere Sommerpause machen, vielen Dank fürs Hören, fürs Feedback, für die Kommentare, für Fragen, für Anregungen, fürs ja, Mitfiebern und Mitleiden. Leider irgendwie mit mehr Mitleiden als freuen in dieser Saison, wobei es natürlich auch einige wirklich gute und tolle Momente und Spiele gab. Ja, ich glaube, es wird auch für die Arsenal Community und für die Arsenal Fans ein ganz interessanter Sommer und ja, glaube keine so einfache Zeit in der nächsten Saison wahrscheinlich erstmal. Aber es wird genug zu besprechen geben und das werden wir machen den Sommer über. Wir freuen uns auch bestimmt über den einen oder anderen interessanten Gast und ja. Wir sind also da. Aber für diese Episode machen wir jetzt dann wirklich mal das Licht aus. Ja, angenehmen Wochenstart, kommt gut durch diese. Das ist ja dann doch eine fußballfreie Woche, beziehungsweise ja, nächstes Wochenende sind schon wieder Länderspiele und die Woche darauf wird schon wieder der Spielplan veröffentlicht für die neue Saison. Irgendwas ist immer. Es ist unfassbar.
Genau.
Gut, also ja, dann wie immer vielen Dank fürs Hören und bis die Tage.
Macht's gut, ciao.